Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Momente, dem Podcast von Tank und Rast. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Nathalie.
Und ich bin Sascha. Und ich sag mal so, wenn unsere heutige Themenmischung ein Gericht wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein Schweinebraten mit Leinöl-Vinaigrette. Und dazu ein elektrischer Turbo, oder?
Sehr schön gesagt. Wir nehmen Sie heute mit auf eine Reise zwischen barocker Kulisse, Büro mit Kick, kleinen Motoren mit großer Wirkung und flüssigem Gold in der Küche.
Los geht's mit einer Stadt, die Geschichte atmet und Bier spricht. Bamberg. Danach steigen wir mit einem kräftigen Kiai in die Managementwelt ein, mit Karate im Büro.
Und dann wird's technisch. Warum weniger Hubraum manchmal mehr ist, erklärt unser Beitrag über Downsizing in der Autoindustrie.
Zum Schluss noch ein Tropfen auf den heißen Teller. Oder mehrere. Wir reden über die Renaissance edler Speiseöle und warum sie längst mehr sind als nur Bratfett.
Also zurücklehnen, anschnallen oder besser aufrecht sitzen bleiben und zuhören. Denn jetzt geht's los mit unserer ersten Etappe in die wunderschöne Stadt Bamberg.
Bamberg. Schon der Name klingt nach einer Geschichte, die älter ist als der Reiseführer, aus dem man liest. Die Stadt liegt da wie hingegossen, auf 7 Hügeln wie Rom, durchzogen von Wasseradern, gezeichnet von Jahrhunderten und dabei doch wach, eigenwillig, voller Taktgefühl für die Zwischentöne. Der Dom erhebt sich nicht, er ruht. 4 Türme, streng und still und doch einladend wie eine offene Hand. Kein Spektakel, kein Pomp, nur Stein, der spricht. Wer hier steht, spürt nicht Größe im monumentalen Sinn, sondern Haltung. Die Stadt trägt ihre Geschichte nicht wie eine Last, sondern wie ein maßgeschneidertes Kleid. Selbst die barocke Residenz wirkt nicht überheblich, sondern fast so, als sei sie aus Versehen schön geraten. Dazwischen Leben. In der Nase der Duft frisch gebackener Brezel. Daneben ein Hauch von Espresso, gemischt mit dem ehrlichen Geruch feuchter Wände in alten Wirtshäusern. Bamberg riecht nach Gegenwart, ohne die Vergangenheit zu leugnen. Die Altstadt, steingewordene Erinnerung und doch quicklebendig, ist ein Labyrinth, das man nicht durchläuft, sondern durchlebt. Hinter jeder Ecke wartet eine kleine Geschichte. Ein Laden wie aus einer anderen Zeit, ein Brunnen mit eigener Handschrift, eine Stube, aus der Lachen dringt. Und dann dieses Bier. In Bamberg ist es keine Durstlöscherware, sondern Ausdruck. Braukunst in Reinform. Von rauchig bis rebellisch, serviert in Gläsern, die immer etwas kleiner wirken als der Appetit. Wer einmal das Rauchbier gekostet hat, vergisst es nicht. Ein Geschmack wie ein nasser Herbstabend am Lagerfeuer. Fremd, dann vertraut, dann unwiderstehlich. In den Brauereikellern trifft Handwerk auf Weltanschauung, Hopfen auf Haltung. Hier wird erzählt, diskutiert, gelacht. Und nie ganz klar, ob es ums Bier geht oder um das, was es freilegt.
In den Gasthäusern dann das Essen. Bodenständig, ehrlich, ohne Dekoschleife. Ein Teller mit Schweinebraten kann hier mehr sagen als mancher Theatermonolog. Die Knödel dampfen wie gute Vorsätze, das Sauerkraut zischt leise beim Schneiden. Alles ist so schlicht und gerade deshalb bewegend. Doch Bamberg bleibt nicht im Boden verankert. Kunst durchzieht die Stadt wie ein zweiter Puls. Zwischen Fachwerk und romanischem Portal plötzlich ein Neonobjekt, eine Videoinstallation, ein Gemälde aus Turnschuhsohlen. Kontraste, nicht als Bruch, sondern als Einladung zum zweiten Blick. Die Stadt macht keine Kompromisse zwischen Tradition und Moderne. Sie reicht beiden einfach ein Bierglas. Und dann ist da die Regnitz. In ihrem Wasser spiegelt sich nicht nur Fachwerk, sondern auch das, was Bamberg ausmacht. Eine Ruhe, die nicht stumm ist. Paddelboote gleiten vorbei. Auf den Uferbänken sitzen Menschen, die einfach nur schauen. Keine Eile, kein Laut. Ein Innehalten, das ansteckend wirkt. Wenn die Sonne langsam in Richtung Klein-Venedig fällt, wird aus dem Fluss ein Gemälde, das sich ständig selbst malt. Und man versteht, warum so viele bleiben, obwohl sie nur kurz kommen wollten. Wer sich dann weiter durch die Stadt treiben lässt, trifft auf Orte, die in keinem Flyer stehen. Eine verborgene Stiege mit Blick über Dächer, ein verwachsener Garten hinter einer alten Mauer, ein Café mit 4 Tischen und 12 Geschichten. Bamberg ist voller Umwege und genau in denen liegt sein Wesen. Kein Besuch gleicht dem anderen, weil die Stadt sich nicht festlegt. Sie erzählt, aber nie zweimal dasselbe. Wenn gefeiert wird, dann ohne Zurückhaltung. Die Sandkerver, das größte Stadtfest, verwandelt Gassen in Bühnen, Mauern in Klangkörper, Musik, Stimmen, Grillduft und überall die Ahnung, dass hier nichts gestellt ist. Wer Glück hat, stolpert in ein Hinterhofkonzert oder eine Lesung zwischen Braukesseln. Es passiert einfach und es bleibt. Am Ende eines Tages liegt der Duft von Hopfen in der Luft, vermischt mit Abendlicht und leiser Musik aus einer Altstadtkneipe. Vielleicht zieht Nebel über die Regnitz, vielleicht schimmert der Dom in Gold. Sicher ist nur, Bamberg ist keine Stadt zum Abhaken. Es ist eine zum Wiederkommen, zum Entdecken und zum Feststellen, dass es manchmal gar nicht so viele Worte braucht, wenn ein Ort selbst das Erzählen übernimmt.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe gerade den Duft von Brezeln und Rauchbier in der Nase. Und Kopfsteinpflaster unter den Füßen.
Ich sehe dich schon auf einem Stand-Up-Board auf der Regnitz treiben, Sascha. Mit einer Maß Rauchbier in der Hand und dem Selfie-Stick in der anderen.
Das wäre zumindest ein Bild fürs Momente-Magazin. Aber jetzt wird's ernst. Zumindest körperlich. Wir steigen ein in die Welt der Cutter, Kihon und Karriereleiter. Los geht's mit Karate im Job.
Im Anzug zur Besprechung und darunter den Karate-Anzug. Für einige klingt das nach Doppelleben, für andere ist es längst Alltag. Denn was früher mit asiatischen Kampffilmen begann, hat heute Platz in Meetingräumen, Chefetagen und in so manchem Business-Coaching gefunden. Die Rede ist von Karate und der Frage, was hat ein Faustschlag mit Führungsstärke zu tun? Ziemlich viel. Denn hinter dem klassischen Bild vom weiß gekleideten Kämpfer mit Gürtel und Kiai steckt weit mehr als körperliche Disziplin. Es ist ein System, präzise, fokussiert, strukturiert. Und genau das macht es so interessant für Menschen, die beruflich ständig Entscheidungen treffen, Konflikte lösen und Ziele im Auge behalten müssen. Im Dojo gibt es keine Ablenkung, kein Ping, kein Posteingang, nur Bewegung, Atmung, Konzentration. Eine Stunde voller Fokus und damit das genaue Gegenteil des klassischen Arbeitsalltags zwischen Zoom-Meeting, Excel-Tabelle und Mails im Minutentakt. Im Training wird jede Technik dutzendfach wiederholt. Erst langsam, dann schneller. Tritte, Blocks, Fauststöße, immer wieder. Was monoton klingt, ist in Wirklichkeit hochkonzentriert. Jede Wiederholung verankert eine Routine. So entsteht Präzision. Und genau diese Herangehensweise lässt sich ins Büro übertragen. Wer klare Abläufe kennt, reagiert schneller, bleibt ruhiger, auch wenn es mal turbulent wird. Ein zentraler Bestandteil des Karate ist die Kata. Festgelegte Bewegungsfolgen, durchchoreografiert wie ein Tanz. Angriff, Abwehr, Richtungswechsel. Alles hat seinen Platz. Auch das erinnert stark an Projektmanagement oder Strategieentwicklung. Ein klarer Ablauf, der Sicherheit schafft und der Raum für Qualität lässt.
Im nächsten Schritt wird's ernst. Komitee, der Partnerkampf. Jetzt zählt nicht mehr nur Technik, sondern auch Reaktion. Jeder Gegner ist anders. Jeder Angriff kommt anders. Flexibilität ist gefragt. Und genau das ist Alltag in Führungsetagen. Ein unerwarteter Vorfall, ein schwieriges Gespräch, ein überraschendes Meeting. Wer gelernt hat, unter Druck ruhig zu bleiben und schnell zu handeln, ist klar im Vorteil. Karate trainiert also mehr als Muskeln. Es formt Haltung, im wörtlichen Sinn, aber auch in der Art, wie Menschen auftreten. Aufrecht stehen, präsent sein, ohne laut zu werden, das beeindruckt. Wer so in den Raum kommt, wirkt souverän und das ohne einen Ton zu sagen. Die Effekte reichen weiter. Disziplin, Belastbarkeit, Konzentration. Studien zeigen, dass Kampfsportler seltener unter Stresssymptomen leiden. Sie kennen das Gefühl von Druck und wissen, wie sie damit umgehen. Regelmäßiges Training stärkt Körper und Kopf und führt zu weniger Ausfällen im Beruf. Und dann ist da noch der Respekt. Jedes Training beginnt und endet mit einer Verbeugung. Vor dem Lehrer, vor dem Partner, vor dem Raum. Wer das verinnerlicht, bringt diesen Umgangston auch ins Büro. Und genau das macht Teams besser. Karate ist kein Allheilmittel. Aber es ist eine Methode, um klarer zu denken, fokussierter zu arbeiten und präsenter zu sein. Es hilft dabei, auf sich selbst zu achten, den eigenen Weg konsequent zu gehen, Rückschläge einzuordnen und trotzdem weiterzumachen. In einer Welt, in der Führung oft hektisch und überladen ist, bietet Karate einen Gegenentwurf. Weniger Lärm, mehr Klarheit. Weniger Getriebenheit, mehr Struktur. Und genau deshalb gewinnt es nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Job immer mehr Fans.
Also ich habe ja beim Zuhören richtig Lust bekommen, mal wieder was für den Fokus zu tun. Vielleicht kein Spagat, aber zumindest ein bisschen mentale Dehnung.
Ich stell mir vor, wie du im Meeting plötzlich aufstehst, dich verbeugst und dann die Präsentation mit einem Mawashigeri erklärst.
Wenn's hilft. Aber vom Kampfsport zur Kampfansage an Spritschlucker. Jetzt schauen wir mal, wie kleine Motoren Großes leisten und warum Downsizing mehr ist als heiße Luft.
Früher galt, je mehr Zylinder, desto mehr Respekt. Wer mit einem 12-Zylinder durch die Stadt rollte, konnte sich sicher sein, dass Köpfe sich drehten. Nicht nur wegen des Sounds. Größe war gleich Macht und Hubraum das Maß aller Dinge. Spritverbrauch zweitrangig, denn Benzin war billig und das Gewissen leise. Doch dann kam die Ölkrise und mit ihr das Umdenken. Plötzlich hieß es nicht mehr, viel hilft viel, sondern weniger ist mehr. Willkommen im Zeitalter des Downsizing. Statt Hubraum gab's Hirnschmalz. Ingenieure tüftelten und machten aus dicken Brummern flinke Flitzer. Wie das ging? Mit Technik, die früher nach Science-Fiction klang. Turbolader zum Beispiel. Die kleine Drehorgel, die Abgase in zusätzliche Power verwandelt. Oder direkte Einspritzung. Klingt harmlos, ist aber ein Hightech-Präzisionssystem, das den Sprit millimetergenau dorthin bringt, wo er gebraucht wird. Ergebnis? Mehr Leistung aus weniger Brennraum. Einer der Stars dieser Bewegung? Ford 1,0 Liter EcoBoost. Drei Zylinder, ein Turbo und trotzdem über 100 PS. Zum Vergleich, das ist mehr als manche Kompaktwagen der 90er schafften. VW, Peugeot, Renault, alle zogen nach. Und plötzlich waren Minimotoren die neuen Helden auf der Straße. Das Beste? Sie fahren sich auch so. Kein Gefühl von Verzicht, kein müdes Röcheln beim Überholen. Stattdessen Turbo Boost, Drehmoment, Fahrspaß. Klein? Ja. Schwach? Ganz und gar nicht. Aber wie funktioniert das genau? Die Zauberformel heißt Effizienz. Moderne Downsizing-Motoren sind wie durchtrainierte Athleten. Kein Gramm Fett, nur Muskel. Thermomanagement sorgt für optimale Betriebstemperatur. Elektrische Wasserpumpen sparen Energie. Zylinderabschaltung schaltet sich bei Bedarf dazu oder ab. Klingt nach Formel 1, ist aber Alltag im Kleinwagen.
Auch der Diesel bleibt nicht außen vor. Früher der brummige Kilometerfresser, heute ein Technikpaket mit AdBlue, NOx-Katalysator und Partikelfilter. Downsizing machte ihn leiser, sauberer und noch sparsamer. Ein moderner 1,6-Liter-Diesel läuft unter 4 Litern. Und das mit voller Familienausstattung. Natürlich lief nicht alles rund. Wer sparsam sein will, muss manchmal mit Nebenwirkungen leben. Frühe Turbomotoren litten unter Kinderkrankheiten. Ölverbrauch, Ladedruckprobleme, Wartungskosten. Und die tollen Verbrauchswerte vom Prüfstand hielten auf der Autobahn nicht immer stand. Denn wer einen kleinen Motor tritt, kriegt eben doch Durst. Physik lässt sich nicht wegprogrammieren. Trotzdem, der Trend war nicht zu stoppen. Und er bekam einen Partner. Ausgerechnet aus dem Bereich, der früher als Gegner galt. Strom. Hybridisierung heißt das Zauberwort. Kleine Benziner treffen auf E-Motoren, ergänzen sich, gleichen Schwächen aus. Beim Anfahren hilft der Elektromotor, beim Gleiten übernimmt der Dreizylinder. Gemeinsam sparen sie, und zwar ordentlich. Und dann kam noch eine Idee. Warum nicht den Minimotor als Stromgenerator nutzen? BMW baute ihn in den i3. Opel und Volvo experimentierten ebenfalls. Ergebnis? Eine Art Notstromaggregat auf Rädern, nur eben mit Stil. Aber was kommt als nächstes? Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. Und doch wird der Verbrenner nicht über Nacht verschwinden. In vielen Regionen der Welt ist er nach wie vor alternativlos. Und genau hier schlägt die Stunde der Verkleinerungskünstler. Wenig Hubraum, viel Technik als Brücke in eine CO2-ärmere Zukunft. Synthetische Kraftstoffe können das Spiel noch einmal völlig neu mischen. Fest steht, Downsizing hat die Motorenwelt verändert. Vom Bollwerk zum Feingeist, vom Spritfresser zum Smart Performer. Und wer heute glaubt, dass nur große Motoren etwas taugen, der sollte sich mal in einen kleinen mit ordentlich Technik setzen und den Fuß aufs Gaspedal legen. Denn es ist nicht die Größe, die zählt, sondern was man draus macht.
Also früher war ich ja Team, je mehr Zylinder, desto besser. Aber nach dem Beitrag muss ich zugeben, die kleinen Kerlchen haben es echt drauf.
Tja, Sascha, Größe ist eben nicht alles. Was zählt, ist Technik, Timing und ein cleverer Turbolader.
Das sage ich mir jetzt immer. Und apropos Technik und Feinschliff, zum Abschluss geht's in die Küche. Zu goldenen Tropfen und feinen Aromen. Zeit für ein bisschen Öl auf der Seele.
Sie glänzen in Glasflaschen, duften nach Urlaub, Gesundheit oder Abenteuer. Und sie haben sich klammheimlich von der stillen Zutat zur Hauptattraktion entwickelt. Speiseöle. Was früher irgendwo zwischen Essig und Senf stand, ist heute Designobjekt, Lifestyle-Produkt und echtes Geschmackswunder. Ob Olivenöl, Leinöl, Sesam oder Kürbiskernöl, hinter jedem Tropfen steckt heute mehr als nur Fett. Es ist eine kleine Wissenschaft, eine Kunst und manchmal sogar eine ganze Geschichte in flüssiger Form. Los geht's mit dem Klassiker, Olivenöl. Früher einfach grün und irgendwie mediterran, heute hochkomplex. Terroir, Pressverfahren, Olivensorte, alles spielt rein. Manche Öle schmecken nach frisch gemähtem Gras, andere nach Tomate oder grüner Banane. Sommeliers führen Ölverkostungen durch, wie man sie bislang nur vom Wein kannte. Ja, richtig gehört. Öl ist das neue Tasting-Thema. Ein gutes Olivenöl erkennt man übrigens nicht nur am Geschmack. Es knistert leicht im Hals. Das ist kein Fehler, sondern ein Qualitätsmerkmal, dank der enthaltenen Polyphenole. Die sind nicht nur gesund, sondern auch der Grund, warum manche Flaschen so richtig nach was aussehen. Dunkles Glas, minimalistisches Etikett, manchmal sogar in der Geschenkbox. Öl als Fashion Statement? Ganz genau. Aber das ist nur der Anfang. Der nächste Star heißt Leinöl. Lange belächelt, heute gefeiert. Es riecht nussig, schmeckt leicht bitter und steckt voller Omega-3-Fettsäuren. Viele sagen, das Superfood der Nordküche. Und tatsächlich, in Kombination mit Pellkartoffeln, Salat oder Apfelfenchel wird's zum Geschmacksfeuerwerk. Wichtig? Kalt gepresst und frisch, denn Leinöl ist sensibel. Luft und Licht machen ihm schnell den Gar aus. Weiter geht's mit einem echten Aromaprofi. Sesamöl. In Asien seit Jahrhunderten geliebt, in Europa lange unterschätzt. Doch inzwischen macht das geröstete Gold aus der Flasche auch hier Karriere. Ein paar Tropfen reichen, schon schmeckt ein schlichtes Gemüsegericht plötzlich wie aus dem Streetfood-Paradies von Tokio oder Bangkok. Und das Beste? Es gibt auch milde Varianten. Wer es nicht ganz so nussig mag, findet Sesamöl mit feinen Kräuternoten. Raffiniert und extrem vielseitig.
Aber es geht noch weiter. Walnussöl, Kürbiskernöl, Hanföl, Avocadoöl. Jedes hat sein eigenes Aroma, seinen eigenen Look, seine eigene Bühne. Walnussöl bringt erdige Tiefe in Wildgerichte. Kürbiskernöl? Perfekt zu Suppen oder als Finish auf Vanilleeis. Ja, richtig gelesen, Vanilleeis. Ein kleiner Tropfen und es entsteht ein völlig neuer Dessertmoment. Avocadoöl punktet nicht nur durch seine cremige Textur, sondern auch mit einem ziemlich hohen Rauchpunkt. Heißt, es kann richtig was ab. Auch in der Pfanne. Ideal also für alle, die auf gesundes Braten stehen. Und dann wäre da noch das große Ganze. Öl als Erlebnis. Öltastings, Ölabos, Ölsafaris. Ja, das gibt's wirklich. Kleine Manufakturen laden zum Probieren ein, Sterne-Restaurants setzen es gezielt zur Akzentuierung ein und in Online-Shops kann man sich kuratierte Boxen mit Spezialsorten aus aller Welt bestellen. Öl ist nicht mehr Beilage, es ist Bühne. In den Küchen der Profis werden Öle sogar wie Gewürze eingesetzt. Punktgenau, milliliterweise, abgestimmt auf Aromenprofile. Eine kalte Brühe mit Leinöl und Blütenaroma? Kein Problem. Kräuteröl mit Selleriepulver als Basis für ein Dessert? Warum nicht? Wer hier experimentiert, entdeckt eine ganz neue Geschmackstiefe. Und auch beim Look wird aufgedreht. Designerflaschen, Batchnummern, Labels mit Goldfolie. Ölflaschen haben inzwischen mehr mit Parfüm gemeinsam als mit dem Kanister aus dem Supermarkt. Die Optik unterstreicht, was im Innern steckt. Qualität, Handwerk und jede Menge Stilgefühl. Wohin geht die Reise? In Richtung Wildpflanzen, nachhaltiger Anbau, neue Kombinationen. Öle aus Mohn, Bucheckern oder sogar Löwenzahnsamen stehen schon in den Startlöchern. Und die Technik schläft nicht. Mikroemulgierte Öle, Aromaschutzverpackungen, sogar Öl mit Kurkuma- oder CBD-Anteil sind auf dem Weg. Und das große Ganze nennt sich Öl als Lebensgefühl. Gesund, nachhaltig, kreativ. Und ein Statement auf dem Teller.
Puh, von Bamberg über das Dojo bis unter die Motorhaube und zurück an den Herd. Ich würde sagen, das war eine gut gewürzte Folge.
Mit ordentlich Schärfe und einem Hauch Walnuss, wie ich meine. Und wenn Sie jetzt Lust haben, noch mehr über unsere Themen zu erfahren,
dann empfehlen wir Ihnen unser Online-Magazin Momente unter tank.rast.de/magazin.
Dort gibt's über 200 Artikel zum Lesen, Stöbern oder Vorlesen lassen.
Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Runde mit Ihnen.
Bleiben Sie neugierig.
Bis bald.